Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Thorsten Schröder.
Und schön, dass Sie dabei sind. Einen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Für seine inhaltlichen Vorschläge in der Migrationspolitik bekommt Friedrich Merz durchaus viel Zustimmung, wie uns gleich hier in der Sendung auch die Zahlen im neuen Deutschland-Trend zeigen. Doch als der Kanzlerkandidat und Fraktionsvorsitzende der Union gestern dazu einen Antrag im Bundestag stellte und für eine Mehrheit bewusst Stimmen der in Teilen rechtsextremen Partei AfD in Kauf nahm, war der Aufschrei groß. Von seinen politischen Gegnern, aber auch aus der eigenen Partei. Die prominenteste Stimme, Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Ein Paukenschlag, so kurz vor dem Wahltermin. Doch ob der auch an der CDU-Basis nachhallt? Das schauen wir uns gleich an. Zuerst zeigt uns Iris Seiram die Reaktionen aus Berlin.
Merkel und Merz, beide haben eine gemeinsame Geschichte, keine gute. Und nun meldet sich ausgerechnet die Altkanzlerin zu Wort, ebenfalls nicht im Guten. November. Friedrich Merz macht SPD und Grünen ein Angebot. Bei noch anstehenden Abstimmungen sollte vermieden werden, dass
hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt.
Mit denen der AfD. Das galt bis gestern, als die Union mit Stimmen der AfD und FDP eine Verschärfung der Migrationspolitik beschließt. In einem Antrag, rechtlich zwar nicht bindend, aber, Zitat Merkel, für falsch halte ich es, sich nicht mehr an diesen Vorschlag gebunden zu fühlen. Und dadurch am 29. Januar 2025 sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen. Heute Demos vor der CDU-Zentrale. In der CDU aber gibt es Zustimmung. Dresden am Abend. Friedrich Merz wird von Parteifreunden gefeiert.
Friedrich Merz hat so kluge, ausgearbeitete, rechtlich fundierte Punkte ausgearbeitet. Es ist richtig, dass wir die zur Abstimmung stellen.
Merz macht für das Erstarken der AfD nicht nur die aktuelle Bundesregierung verantwortlich. Er geht noch weiter. SPD und Grüne repräsentierten zudem nicht mehr die Mehrheit in der Bevölkerung.
Diese beiden Parteien sind mittlerweile eine kleiner werdende gesellschaftliche und politische Minderheit.
Schon morgen wird die Union möglicherweise wieder mit der AfD abstimmen. Dieses Mal geht es sogar um ein verbindliches Gesetz, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz. Aus unionsgeführten Ländern gibt es Gegenwind.
Der Berliner Senat wird niemals seine Zustimmung im Bundesrat zu Gesetzen geben, die mit der Mehrheit oder von einer Abhängigkeit der AfD eine Mehrheit bekommen haben.
Parallel debattieren die Abgeordneten ausgerechnet heute, ob parteiübergreifend der Bundestag einen Verbotsantrag gegen die AfD beim Bundesverfassungsgericht einbringen sollte.
Ja, es ist ein scharfes Schwert. Es ist vielleicht sogar der letzte Schritt. Aber ich frage mich, was muss noch passieren? Wie viel weiter muss sich diese Partei radikalisieren, die offen von Remigration riecht, bis wir bereit sind, diesen Schritt zu gehen?
Der Verbotsantrag hat keine Mehrheit. Ohnehin würde diesem Antrag ein jahrelanger Gerichtsprozess folgen. Er könnte weder die AfD für diese Wahl von den Stimmzetteln verschwinden lassen, noch die Überzeugung ihrer potenziellen Wähler.
Und in Frankfurt am Main begrüße ich jetzt den Publizisten Michel Friedmann, der in seinen mehr als 40 Jahren CDU-Mitgliedschaft auch immer wieder kontrovers mit seiner Partei gestritten hat, auch als er im Bundesvorstand war. Guten Abend, Herr Friedmann.
Guten Abend.
Herr Friedmann, nun wollen Sie austreten. Weshalb gibt es da für Sie nichts mehr zu diskutieren?
In aller Ernsthaftigkeit, wir befinden uns in den nächsten Jahren, es sind wenige nächste Jahre, in der großen Auseinandersetzung, ob Demokratien bestehen bleiben oder autoritäre Länder werden, von innen wie von außen angegriffen, sowohl von Diktatoren wie der chinesische oder der russische Präsident, aber auch von einem demokratisch gewählten amerikanischen Präsidenten, der letztendlich mit großer Verachtung die demokratischen Prinzipien seines Landes selbst vernichtet. Und in unserem Land ist eine Partei des Hasses unterwegs. Und das ist übrigens das Kernproblem mit über 20% für die nächste Wahl vorausgesagt, die eine Partei ist, die die Demokratie mit den Füßen tritt. Sie sagt, und das ist das Allerentscheidendste, die Würde des Menschen ist antastbar. Und welcher Mensch das ist, das bestimmen wieder wir. Und das ist das Gegenmodell dessen, was wir aufbauen wollten nach Hitler und nach der Shoah. Und in diesem Zusammenhang muss jede demokratische Partei darauf achten, dass es weder in Anführungsstrichen ein Betriebsunfall gibt, dass jedes Fenster geschlossen ist, damit diese Partei nicht ein Bestandteil eines politischen, demokratischen Prozesses wird. Das hat die CDU/CSU gestern missachtet. Man kann sagen, es ist Zufall, es ist billigend in Kauf genommen, es ist Strategie. Das steht alles dahin. Denn letztendlich hat es dann doch die Wirkung gehabt, dass die AfD den Antrag der Demokratischen Partei CDU/CSU die Mehrheit gegeben hat. Und ich glaube, dass dieser Tabubruch, dass diese Signalwirkung gerade auch bei jungen Menschen, gerade aber auch bei Menschen, die zu Recht Angst haben vor der AfD und ihrer Gewalttätigkeit, ihrer geistigen Brandstiftung, dass dieser Tabubruch für mich jedenfalls der Moment gekommen ist, wo ich gesagt habe, diese CDU kann nicht mehr meine sein.
Herr Friedmann, hat Sie dieser Vorgang gestern im Bundestag überrascht oder in irgendeiner Weise abgezeichnet, dass so ein Moment für die Union, für die CDU irgendwann mal kommen würde?
Es war doch in den letzten Tagen sichtbar, dass die Strategie von Friedrich Merz und der Partei, nämlich das Alles oder Nichts unter Umständen zu einer ganz katastrophalen Situation führen wird. Denn wer das so formuliert, weiß in dem politischen Spiel, das es in Berlin gibt, dass die anderen Parteien, die Regierungsparteien, ihm dann auflaufen lassen. Und wenn du dann sagst Alles oder Nichts, ist es jetzt nicht eine Frage der großen Intelligenz zu wissen, da bleibt nur noch die AfD. Ich dachte, es wird noch eine Vollbremsung geben können. Ich hoffte, es gibt eine Vollbremsung. Aber gestern haben wir gesehen, dass die Dynamik einer grundsätzlich falschen Entscheidung, die zwar begründet wird, ja, aber wir können uns doch von anderen Parteien nicht leiten lassen, was wir wollen, zwar in der Argumentation richtig ist, aber wenn dabei dann dieser Unfall passiert, ein Crash, eine Katastrophe, dass man dann mit Hilfe eines Beifahrers, nämlich AfD, seine politische Meinung umgesetzt hat, dann kann ich nur sagen, der Zweck heiligt dieses Mittel nicht. Dieser Abstand zwischen Demokraten und Nicht-Demokraten ist wichtig, weil er eine Orientierung anbietet. Die AfD ist nicht am Rande der Demokratie, sie ist außerhalb der Demokratie. Das weiß auch die CDU. Sie ist eine Partei, die verfassungsrechtlich schon im Zweifel steht, aber sie hat es in Kauf genommen.
Herr Friedmann, haben Sie dazu mal persönlich mit Friedrich Merz gesprochen?
Nein, wir haben zu diesem Thema nicht gesprochen. Wir haben sowieso nicht sehr viel Gesprächsmöglichkeiten. Aber ich habe mit anderen Kollegen und Kolleginnen, die Verantwortung tragen, diese Frage erörtert. Aber Sie sehen, das Ergebnis ist das Ergebnis. Und ich habe bewusst auf das Ergebnis gewartet. Und ich habe mir immer noch gehofft, dass es vermeidbar ist. Aber wenn dann die Spitze der CDU, und es ist ja der Parteivorsitzende, es ist der Fraktionsvorsitzende, dann dieses Signal gegeben hat, dann ist es eine Frage der inneren und äußeren Glaubwürdigkeit, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen. Ich bin seit Jahrzehnten engagiert für Freiheit, für Demokratie, für Vielfalt. Und ich will es noch mal sagen, dieses Leben ist so großartig in der Freiheit. Was kann ich genießen? Ich kann sogar aus der CDU austreten und nichts passiert. Und ich lasse mir das nicht nehmen. Weder von der AfD noch von sonstigen totalitären und autoritären Parteien.
Sagt der Publizist Michel Friedmann. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Der Tag nach der Wahl kommt schneller als gedacht, wenn die demokratischen Parteien in einer Koalition wieder zueinander finden müssen und eben auch mit Antworten auf die drängenden Fragen wie in der Migrationspolitik. Doch nach der Abstimmung der Union mit der AfD im Bundestag sind die Gegensätze erst einmal groß. Jens Eberl.
Vorhang auf für die AfD? War das, was da im Bundestag gestern passiert ist, die historische Zäsur? Der Vorstoß von Friedrich Merz löst die unterschiedlichsten Emotionen aus. Beim CDU-Kreisverband Lippe ist man zufrieden mit der Arbeit der Parteispitze. Es laufe prima an der Basis, freut sich der Vorsitzende. Allein heute seien 3 neue Mitgliedsanträge reingekommen. Nun sei allen klar, dass die CDU etwas verändern möchte.
Für mich war das eine wichtige Entscheidung. für unsere Partei auch, dass wir klar gemacht haben, dass wir den Kurs der Flüchtlingspolitik von 2015 nicht mehr so folgen wollen und einen echten Migrationswechsel herbeiführen wollen. Ich glaube aber, dass die heraufbeschworenen Entwicklungen und auch teilweise Überreaktionen aus dem linken Lager vollkommen angebracht sind und dem demokratischen Diskurs eher schaden, als ihn zu befeuern.
An der Wand hängt ein Bild von Angela Merkel. Doch nun stünden hier alle hinter dem Team Merz. Aber manchmal kommen kritische Untertöne durch, als NRW-Ministerpräsident Wüst im Düsseldorfer Landtag von der Opposition aufgefordert wird, für seine Partei Stellung zu beziehen, erwähnt er die Abstimmung im Bundestag nicht und positioniert sich auch nicht direkt zum Vorgehen von Friedrich Merz.
Die Mitte muss Antworten geben, gerade wenn die Menschen Angst haben, weil Menschen, die Angst haben, immer wieder natürlich von den extremistischen Rändern adressiert werden, mit schnellen, mit leichten Antworten, die die Emotionen abholen, die mit Emotionen spielen, auch mit der Angst der Menschen spielen.
Nur wenige hundert Meter entfernt gibt es große Aufregung über das Merz-Manöver. Die CDU flirtet mit 1933, steht auf dem Schild. Demonstranten versammeln sich in der Düsseldorfer Altstadt unter dem Motto: Wir sind die Brandmauer. Die Stimmung eine Mischung aus Entsetzen und Angst.
Es geht einfach nicht, dass man auf dem Rücken von Minderheiten oder schutzbedürftigen Personen Politik macht. Man muss zusammen in der demokratischen Mitte Lösungen suchen.
Ich bin in der Demokratie aufgewachsen. Ich kenne sie, ich mag sie. Und es ist schade zu wissen, dass das bedroht ist. Und es ruft Angst in mir hervor.
Es wird ein Feindbild geschaffen. Das Feindbild wird verschärft und ich bin Teil dieses Feindbildes. Auch wenn ich keine Straftaten begehe, ich sehe halt nicht so aus, als wäre ich hier geboren, obwohl ich das bin.
Auch in Münster kommen tausende Menschen zusammen. Die Antwort an die Union hier heißt: Pfui. Der Kurs von Friedrich Merz und die emotionalen Reaktionen. Das nächste Kapitel dazu gibt es schon morgen im Bundestag.
Ja, und gut drei Wochen vor der Bundestagswahl stellen sich also viele Fragen, in welche Richtung dieser Wahlkampf noch geht. Und dazu begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler Volker Kronenberg. Guten Abend, Herr Kronenberg.
Guten Abend, Herr Fuß.
Was hat Friedrich Merz mit dieser Abstimmung im Bundestag ausgelöst?
Naja, er hat einen eher, ich würde sagen, dahinplätschernden Wahlkampf erheblich beschleunigt und hat die Tonlage natürlich verändert. Er hat Unterschiede deutlich gemacht. Er hat die Verhältnisse in Bewegung gesetzt. Ihm wird ja die Aussage zugeschrieben, all in. Das ist einerseits natürlich sehr mutig in der Politik. Er setzt da ein Stück weit alles auf eine Karte, nicht auf irgendeinem Politikfeld, sondern auf einem sehr sensiblen, auf einem Politikfeld, das die Menschen ja schon sehr, sehr lange umtreibt, aber das eben auch ein heikles parteiintern innerhalb der CDU ist. Wir haben die Stimmen ja schon gehört. Und all in ist natürlich eben auch riskant. Man muss sich sehr sicher sein, dass die Strategie, die man sich vorgenommen hat, am Ende auch aufgeht. Und ich glaube, das ist noch offen.
Ja, genau. Es sind unterschiedliche Stimmen aus der CDU, aus der Union zu hören. Wie, so kurz vor dem Wahltag, kurz vor dem Wahltermin, wie kann das den Wahlkampf nun verändern für die CDU, die Union selbst und insgesamt?
Naja, was ich beobachte, ist natürlich, markiert man jetzt als Union klare Position, wo man sich von erhofft, dass man potenzielle AfD-Wählerinnen und Wähler eher zurückholt, sozusagen ins bürgerliche Lager, dass sie ihr Kreuz bei der Union machen. Das ist das eine. Aber was wir natürlich auch beobachten, das haben wir gestern ja im Bundestag, Regierungserklärung, Aussprache, auch erlebt. Und das weitet sich aus, zivilgesellschaftlich Demonstrationen am Wochenende, auch heute vor der Parteizentrale, anderes mehr. Es beflügelt natürlich auch die anderen Parteien, auch die bisherigen Regierungsparteien ohne Mehrheit, die ein Stück weit, so würde ich das beobachten, eher so in Agonie verfallen waren. Und ein Bundeskanzler, der abgewählt ist, der dramatisch schlechte Umfragewerte seit langer Zeit hat, kann sich jetzt im Bundestag und in der Öffentlichkeit als Hüter der Demokratie präsentieren, also ein Stück weit natürlich auch Wind unter die Flügel von Rot-Grün.
Wenn wir einmal über den Wahltermin hinausschauen, wie sehr ist das Vertrauen zwischen der Union und der SPD und den Grünen beschädigt durch diesen Vorgang, wenn wir auf die Zeit danach schauen, wenn es um eine mögliche Zusammenarbeit, um eine mögliche Koalition geht?
Das eine ist, sie sind 24 Tage vor einer sehr wichtigen Bundestagswahl und da geht man natürlich auch rhetorisch in die Vollen und das war jetzt im Bundestag spürbar gestern und das wird sich auch in den nächsten Tagen und Wochen noch durchziehen. Da grenzt man sich maximal ab und sicherlich rhetorisch auch. Das Realpolitische steht dann auf einem anderen Blatt. Ich sehe hier durchaus die Koalitionsfähigkeit nicht nur von Union und SPD gegeben, sondern im Zweifelsfall auch von Schwarz und Grün. Denn wir dürfen hier nicht vergessen, bei allen Gegensätzen, die jetzt über dieses Thema Brandmauer und irgendwie Zusammenarbeit oder auch nicht, sondern so mittragen AfD ja im Raum stehen, ist doch die Tatsache, dass selbst auch Schwarz-Grün, denken Sie an die Sicherheitspakete nach Solingen im nordrhein-westfälischen Landtag, dann eben auch Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, auch Schwarz-Grün auf diesem Gebiet ja durchaus bemerkenswert einiges auf den Weg bringen könnten. All das wird jetzt ein Stück weit überlagert durch diese Debatte um die AfD. Ich beobachte, es wird unnötig, der AfD hier sozusagen auch mehr Rückenwind als Gegenwind aus der Mitte heraus den staatstragenden Parteien durch diese Debattenführung Stand jetzt gegeben. Ich würde dringend raten, davon ein Stück weit in den nächsten Tagen abzugehen.
Sagt der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne, Herr Fuß.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Nicht nur die Union muss sich mit der AfD auseinandersetzen, auch die SPD. Lange galt das Ruhrgebiet als Herzkammer der Sozialdemokratie. Als Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen von 1978 bis 1998 Ministerpräsident war, holte die SPD bei Landtagswahlen jedes Mal um die 50%. Bei den Wahlen im Mai 2022 war es nur noch gut die Hälfte. Wo früher Rot dominierte, ist nun vermehrt auch AfD-Blau. Cosima Gill war mittendrin in der Ruhrmetropole Essen und hat sich auf Märkten und beim Straßenwahlkampf umgehört.
Guido Reil, er steht für den Wandel. Einst Bergmann und ein Vierteljahrhundert SPD-Mitglied, heute AfD-Kandidat im Essener Norden. 2016 ist er zur AfD gewechselt.
Also es ist unglaublich, was hier an Zuspruch kommt. Beim Plakataufhängen mittlerweile zu 2/3 Zustimmung und nur noch zu 1/3 Beschimpfung. Es geht da letzte hier nicht durch, das ist natürlich klar. So, bei den Infoständen rennen die uns wirklich die Bude ein, kommen gezielt zu unseren Infoständen, weil sie Mitglied werden wollen, also unterschreiben da sofort Aufnahmeanträge.
Wahlkampf der AfD, auch auf dem Wochenmarkt in Altenessen.
Ja, also mein Name ist Guido Reil, ich bin von der AfD. Kandidiert für den Bundestag von der AfD. Ja, schön.
Sofort geht es um das Thema Sicherheit. Seit 35 Jahren verkauft Julia Dickkopf Eier auf dem Markt.
Seit Jahren habe ich Pfefferspray am Stand. Das kostet. Habe ich nie gehabt.
Ja. Wo ist das? Dann muss ich mal zeigen.
Das kann ich überzeugen.
Müssen Sie hier haben morgens.
Einige Menschen hier berichten von Angst. Davon, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen. Auch für ihn ein Grund, die AfD zu wählen.
Gehen Sie doch mal abends hier auf die Straße. Ich lasse meine Frau abends nicht mehr alleine raus. Ich bin Deutsch-Spanier. Wenn ich könnte, würde ich sogar einen deutschen Pass abgeben, weil es hier nicht mehr tragbar ist.
Der AfD-Kandidat trifft hier auch auf Menschen mit Migrationshintergrund. Auch sie wählen manchmal die AfD. Manche kommen sogar offensiv auf uns zu.
Warum sind Sie für die AfD?
Ja, damit auch nichts mehr so passiert, weißt du, wie jetzt in Aschaffenburg und so ein Scheiß, damit die Leute auch mal weg sind, ne? Ja, ist so. Ne? Ich bin zwar selber nicht in Deutschland geboren, aber was die Leute zurzeit da machen, ey, das ist einfach nicht normal, ne, oder?
Neben dem Unsicherheitsgefühl geht es auch um die Sorge vor wirtschaftlichem Abstieg. Händler erzählen uns, dass sich viele Menschen weniger leisten könnten. Der Essener Norden ist eine Gegend mit vielen ärmeren Menschen und vielen Einwanderern. Seit 55 Jahren verkauft das Ehepaar Nibialek Textilien hier auf dem Markt. Klassische SPD-Stammwähler. Jetzt nicht mehr.
Vielleicht die AfD, aber vielleicht überlege ich mir das auch noch ganz zum Schluss. Weil manches finde ich nicht gut, was die von sich gibt. Ne? Aber mit vielem hat sie ja auch recht. Ne? Und einer muss ja mal irgendwas sagen oder machen vielleicht.
Nur rund 2 Kilometer vom Markt entfernt trainiert abends die Fußballmannschaft des deutsch-kurdischen Sportvereins Helene. 20 verschiedene Nationen trainieren zusammen. Alan Mohammed ist 2015 aus Syrien geflüchtet und studiert hier im ersten Semester. Die Veränderung des politischen Klimas in Deutschland bereitet ihm Sorge.
dann weiß ich nicht, ob ich jetzt in meiner Heimat auch wieder studieren kann, wie ich hier studiere eigentlich.
Also hätten Sie Angst, abgeschoben zu werden?
Ja.
An dem Kiosk direkt neben dem Spielfeld gibt es Tee und Waffeln. Auch hier bemerken Sie, dass sich das gesellschaftliche Klima verändert, gerade in Alltagssituationen.
Zum Beispiel beim Einkauf einmal, man hat zum Beispiel wenig Abstand genommen. Dann musste ich mir anhören, dass ich mich doch in mein Land verziehen soll, weil ich mich nicht hier an Regeln halte.
Ängste, sie prägen auf allen Seiten das Klima im Essener Norden. Angst vor der AfD, Angst vor Migranten, Angst vor einer unklaren Zukunft.
Und nach all diesen Eindrücken aus dem Wahlkampf und den Reaktionen auf die Unionsanträge und die Stimmen der AfD dafür gestern im Bundestag, schauen wir jetzt auf die neuesten Zahlen im ARD-Deutschland-Trend. Ellen Inni in Köln. Ellen, ihr habt nachgefragt, wie die Bürgerinnen und Bürger in der Sache über die Vorstöße der Union denken. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, das Thema Migration ist ja wirklich ein sehr komplexes. Deshalb haben wir uns auch mit einem etwas größeren Blick erstmal dem Thema genähert. Und zwar mit der Frage, wie die Deutschen darauf gucken, dass ja über die vergangenen Jahre tatsächlich einige Flüchtlinge hier in unser Land gekommen sind. Wir wollten nämlich wissen, regelmäßig abgefragt, finden Sie es angemessen, wie viele Flüchtlinge zu uns kommen? Sollten es weniger oder mehr sein? Und wir schauen mal auf einen Zeitverlauf, der im Januar 2015 beginnt. Das ist ja das Jahr, wo wir jetzt diese große Migrationsbewegung erlebt haben im vergangenen Jahrzehnt. Damals, im Januar 2015, haben 21% gesagt, Deutschland sollte weniger Flüchtlinge aufnehmen. 5 Jahre später, im Januar 2020, sagen es schon 40% und jetzt aktuell in diesem Januar sagen 68%, Deutschland sollte weniger Flüchtlinge aufnehmen. Das ist also eine deutliche Mehrheit. Gleichzeitig wollten wir wissen, wie die Deutschen empfinden, ob der Staat, also unsere staatlichen Stellen, überhaupt noch Zuwanderung in unser Land steuern können. Auch diese Frage haben wir schon mehrfach gestellt. Auch hier ein sehr kritischer Blick der Deutschen auf dieses Thema. Denn 9% sagen aktuell, dem Staat gelingt die Kontrolle über Zuwanderung nach Deutschland gut. Das ist eine Minderheit, aber die deutliche Mehrheit von 85% plus 4 Punkte im Vergleich zu September 23 sagt, nein, diese Kontrolle über Zuwanderung, die gelingt dem Staat hier bei uns nicht gut. Also der Eindruck des Kontrollverlusts ist bei einer überwältigenden Mehrheit der Deutschen vorhanden. Und vor diesem Hintergrund lässt es sich vielleicht auch erklären. Wir haben eine Maßnahme aus dem 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz herausgegriffen. Es ist eine der umstrittensten Maßnahmen, die er zur Abstimmung gestellt hat, nämlich die Zurückweisung von Menschen an deutschen Grenzen, die ohne gültige Einreisepapiere hier bei uns ankommen und die um Asyl bitten. Diese Zurückweisung an den Grenzen halten aktuell 33% für falsch, also 1/3 der Befragten, aber eine Mehrheit von 57% sagt, das ist eine richtige Maßnahme. Und wenn wir jetzt auf die Anhänger der verschiedenen Parteien gucken, sehr interessant, die Anhänger der AfD und der Union mit einer deutlichen Mehrheit finden diesen Vorschlag richtig. Aber auch die Anhänger der SPD mit 52% knappe Mehrheit sagen auch, das geht in die richtige Richtung. Wenn wir auf die Anhänger der Linken und der Grünen schauen, dann wiederum eine deutliche Mehrheit, die sagt, nein, das ist falsch, jetzt an den Grenzen alle Menschen abzuweisen, die bei uns in Deutschland eigentlich Asyl verlangen. Wie man sieht, das Thema Asyl- und Migrationspolitik ist eben doch dasjenige, was möglicherweise am meisten die Gesellschaft bei uns polarisiert.
Ja, und jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, welche Auswirkungen kann all das auf die Bundestagswahl in gut 3 Wochen haben?
Ja, das würden wir natürlich alle gerne wissen, aber Umfragen sind keine Prognosen. Wir haben die aktuelle politische Stimmung dieser Woche abgefragt und ganz wichtig, wir haben von Montag bis Mittwoch gefragt, also größtenteils vor der Abstimmung gestern im Bundestag und deshalb sind die Zahlen, die ich jetzt präsentiere, auch keine Reaktion auf die Abstimmung gestern im Bundestag. Wenn jetzt schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD auf 15% unverändert im Vergleich zu Anfang Januar. Die Union wäre bei 30%, büßt einen Punkt ein. Die Grünen verbessern sich um einen Punkt, kommen auf 15%. Die FDP ist stabil bei 4%, die AfD stabil bei 20%, die Linkspartei 5% plus 1 und das BSW bei 4% minus 1. Zum ersten Mal in unserer Sonntagsfrage liegt die Linkspartei vor dem BSW. Die übrigen Parteien kommen auf 7%. Und ob jetzt diese Ereignisse gestern im Bundestag und die ganze Debatte Debatte über Migration hier zu weiteren Verschiebungen führen wird, das kann man erst in den nächsten Tagen oder Wochen feststellen. Und da bleiben wir natürlich hier auch dran. Alle weiteren Analysen und Zahlen zu diesem Deutschland-Trend wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, danke nach Köln für diese Einblicke und den neuen Deutschland-Trend.
Danke nach Hamburg.
Und wir schauen in den Nahen Osten, wo heute weitere 8 Geiseln aus der Gewalt der palästinensischen Terrororganisation Hamas freigelassen wurden, 3 Israelis und 5 Thailänder. Israel löste seinen Teil der Abmachung ein, 110 palästinensische Straftäter freizulassen. Grundlage dafür war das Abkommen für die Gaza-Waffenruhe, die am 19. Januar begann. Doch die Übergabe der israelischen Geiseln verlief heute zum wiederholten Mal nicht wie erhofft. Astrid Halder.
Chaotische Szenen heute im Gazastreifen. Hier lässt die Terrororganisation Islamischer Dschihad Geiseln frei. Sie müssen sich durch die aufgebrachte Menge kämpfen. Freunde der Geiseln verfolgen das live im Fernsehen. Das war überhaupt nicht leicht, das zu sehen. Weil Israel solche Szenen nicht mehr hinnehmen will, verzögert es im Gegenzug die Entlassung der 110 palästinensischen Häftlinge um mehrere Stunden. Noch befinden sich 82 aus Israel entführte Geiseln in der Hand der Terroristen. Viele fürchten, dass nicht alle von ihnen freikommen werden. Nächste Woche wird darüber verhandelt, ob Waffenruhe und Geiseldeal verlängert werden. Wir haben ständig Angst vor einem Terrorregime, das mit unserer Psyche spielt und dem wir nicht trauen können. Während man in Israel auf das Schicksal der Geiseln schaut, haben viele Palästinenser Sorge, wie es mit dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge weitergeht. Denn laut den im Oktober beschlossenen und heute in Kraft getretenen Gesetzen ist UNRWA im von Israel besetzten Westjordanland, im Gazastreifen und dem annektierten Ostjerusalem verboten. Hier haben Mitarbeiter das Hauptgebäude schon verlassen. Israel wirft dem Hilfswerk vor, von der Hamas unterwandert zu sein. Rechtsextreme Aktivisten besprühen die Schilder heute mit dem Davidstern, sprechen von einer Terror-Nazi-Organisation. Endlich, nach so vielen Jahren, gibt es ein Gesetz gegen sie, hier aktiv zu sein. Und das feiern wir. UNRWA betreibt unter anderem Schulen und Krankenhäuser. Israel will, dass andere die Aufgaben übernehmen.
Keine andere UN-Organisation hat derzeit diese Präsenz vor Ort, die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Vertrauen der Bevölkerung, den Zugang, die Liegenschaften. Es ist faktisch unmöglich, das kurzfristig auf andere Organisationen zu übertragen.
Sein Visum wurde nicht verlängert. Doch die Organisation hat auch viele lokale Mitarbeiter, wie in dieser Klinik in Jerusalem. Hier läuft heute der Betrieb weiter. Laut dem UN-Hilfswerk gibt es noch keine Informationen, wie Israel das heute in Kraft getretene Verbot umsetzen will.
Und wir schauen auf weitere Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
Nach dem Flugzeugunglück in Washington haben die US-Behörden keine Hoffnung mehr auf Überlebende. Beim Zusammenstoß der Passagiermaschine mit einem Militärhubschrauber sind vermutlich alle 67 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich beim Landeanflug des Jets auf den Washington National Airport.
An dem Flughafen, auf dem die Passagiermaschine landen sollte, ist die Explosion auf Aufnahmen einer Überwachungskamera deutlich zu sehen. Das Flugzeug und der Militärhubschrauber stürzen in den eiskalten Fluss. Trauer um die Opfer in diesem Eiskunstlaufverein in Boston, auch bei ehemaligen Profisportlerinnen. Ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll. Denn in der Passagiermaschine saßen auch die ehemaligen russischen Eiskunstlauf-Weltmeister Jewgenia Shishkova und ihr Mann Nadim Naumov sowie jugendliche Eiskunstläufer des Vereins. Das Flugzeug mit 64 Menschen an Bord kam aus dem Bundesstaat Kansas. Warum es mit dem Militärhubschrauber zusammenstieß, ist noch unklar. Wir haben die Flugdatenschreiber noch nicht geborgen. Wir wissen, dass sie unter Wasser sind. Das ist für uns als Ermittlungsbehörde nichts Ungewöhnliches. Im Moment sei das Wichtigste, die Leichen zu bergen. Der Hubschrauber war auf einem Trainingsflug, was aber nichts über die Erfahrung der Piloten aussage, betonte der US-Verkehrsminister. Er bezeichnete das Unglück als vermeidbar.
Der Bundestag soll noch heute Abend über einen erweiterten Mutterschutz entscheiden. Es geht dabei um Fehlgeburten. In so einem Fall soll der Mutterschutz künftig bereits nach gut 3 Monaten Schwangerschaft greifen und nicht wie bisher erst nach 6 Monaten. Frauen bekommen damit bessere Möglichkeiten, eine Fehlgeburt zu verarbeiten. Der Gesetzentwurf hatte schon im Vorfeld eine parteiübergreifende Unterstützung. Bei der wohl härtesten Segelregatta der Welt ist jetzt auch der deutsche Boris Herrmann im Ziel. Der Hamburger hat die Vendée Globe auf Platz 12 beendet und wurde heute nach 80 Tagen auf See im französischen Les Sables d'Olonne empfangen. Insgesamt hat er 54.000 Kilometer zurückgelegt. Von Frankreich ging es nach Süden, einmal rund um die Antarktis und zurück. Herrmann kam 15 Tage nach dem Sieger Charlie Dalin ins Ziel. Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull ist tot. Sie starb im Alter von 78 Jahren. Ihren weltweiten Durchbruch feierte sie 1964 mit dem Song As Tears Go By, den der Rolling Stones-Sänger Mick Jagger gemeinsam mit Keith Richards für sie geschrieben hatte.
Ende der 1990er Jahre stapelten sich Teletubbies in den Kinderzimmern in Deutschland und weltweit. Die 4 Figuren aus der gleichnamigen Fernsehserie waren damals bei vielen begehrt. Wer wissen möchte, was demnächst in Kinderzimmern angesagt ist, der ist mit einem Blick nach Nürnberg genau richtig. Dort macht gerade die weltgrößte Spielwarenmesse täglich ihre Tore auf. Und während man mit den rundlichen Tubbies am besten kuscheln konnte, sind nun Spiele zum Sich-Selbst-Bewegen gefragt. Julia Demel.
Marie und Margareta haben sich einen Parcours gelegt mit Balanciersteinen. Gar nicht so einfach, den Boden nicht zu berühren. Spielzeug, das den Gleichgewichtssinn und die Geschicklichkeit fördert, ist einer der Trends in diesem Jahr. Wie beispielsweise auch solche Balanceboards.
Ich finde es fast noch schwieriger als das andere. Weil man muss die ganze Zeit irgendwie die Balance halten, darf auch nicht umfallen. Das macht schon Spaß.
Kinder in Bewegung zu bringen und damit weg von den ganzen digitalen Angeboten, dieses Ziel hat sich die Spielwarenmesse vorgenommen. Einer ihrer Schwerpunkte in diesem Jahr trägt den schönen Titel Healthy Heroes, gesunde Helden.
Da geht es um Bewegung natürlich, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil 80% der Kinder sich laut einer WHO-Studie zu wenig bewegen. Aber es geht auch um das Thema gesunde Ernährung, es geht darum zu gärtnern, gemeinschaftlich mit Freunden und so herauszufinden, wo kommt denn das Obst und Gemüse eigentlich her?
Das Angebot rund um Gesundheit ist auf der Messe riesig. Schon die Allerkleinsten sollen spielerisch lernen, was ihnen gut tut. Beispielsweise mit Entspannungsübungen wie bei einem Yoga-Memory oder bei der Ernährung. So glauben die Spielehersteller offenbar, dass auch schon Kleinkinder lernen können, dass ganz viel Gemüse und Obst auf ihrem täglichen Speiseplan stehen sollte und der Donut nur ganz selten. Da mag sich manches Elternteil fragen, muss man das jetzt wirklich alles kaufen oder bietet sich nicht auch heute noch altbewährtes an?
Wir sagen immer, die Bewegungsfähigkeit fördert man eigentlich so früh wie möglich. Das geht tatsächlich schon in dem Moment los, wo ich Kinder dazu animiere, zu krabbeln oder aufzustehen. Und es sind tatsächlich immer wieder Evergreens, wie ganz klassisch ein Ball oder alles, was kullert. Also dieser Bewegungsdrang ist von der Natur aus gegeben. Den muss ich eigentlich nicht fördern. Eigentlich muss ich nur dafür sorgen, dass er bestehen bleibt.
Und bestenfalls bleibt diese Bewegungsfreude dann ein ganzes Leben lang erhalten.
Ja, wir bewegen uns jetzt Richtung Wetter, Thomas. Kannst du uns verraten, wie die Aussichten aussehen?
Da ist gar nicht mehr so viel Bewegungsdrang drin. Es kommt jetzt eher eine ruhige Phase. Wir haben ja heute dann doch schon eine sogenannte Kaltfront erlebt. Das ist dieser Wolkenarm, der so von Nordwesten zu uns kam. Da ist auch einiges an Regen drin gewesen. Und dahinter kommt eben kältere Luft. Jetzt könnte man meinen, Kaltluft, oh, es wird richtig winterlich. Aber dieser Winter glänzt ja nicht gerade durch überbordende Kälte. Die bisher kälteste Phase, das war so Mitte Januar, Mühlacker in Baden-Württemberg -9 Grad, Heckelberg mit -10 Grad. Aber wenn man mal ein bisschen zurückgeht in der Zeit, 2010, war das deutlich kälter, teilweise mehr als 10 Grad kälter. Und das waren immer noch keine Rekorde. Die Kälterekorde sind noch deutlich niedriger. Also so gesehen können wir die Kaltfront ganz entspannt nehmen und schauen mal auf die nächsten Stunden. Da zieht die nämlich immer weiter nach Südosten. Dahinter wird es ruhiger, etwas kälter. Deswegen kann auch überfrierende Nässe ein Thema sein. Und in den Höhenlagen geht es allmählich in Schnee über, weil ein bisschen kältere Luft ist es ja. Morgen häufig ruhig, ganz im Süden noch ein paar Schneeflocken. Auch im Nordosten kann es noch etwas Schneeregen geben. Ansonsten mehr Hochdruckeinfluss, der sich da entwickelt. Und die Temperaturen heute Nacht im Flachland teilweise nur leichter Frost. Ansonsten schon frostfrei und tagsüber dann in der Spitze sogar bis zu 7 Grad. So richtig hochwinterlich ist das nicht. Die weiteren Aussichten, die sind hochwinterlich dahingehend, dass es ruhig ist. Hochdruckeinfluss, teilweise Sonne, teilweise Nebel.
Danke dir, Thomas, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten betritt jetzt Dieter nur die Bühne.
Nachrichten haben wir für Sie rund um die Uhr bei tagesschau.de und hier im Anschluss auch bei tagesschau24.
Und morgen gibt es zur Freitagszeit um 21.45 Uhr neue Tagesthemen. Dann mit Ingo Zamperoni an dieser Stelle. Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss. Gute Nacht.